begrüße uns alle ganz herzlich und wünsche allen frohe und gesegnete Ostern. Und nachdem, liebe Geschwister, wir gehört haben am Karfreitag, das war ja die allertraurigste Botschaft, das größte und schauerlichste Verbrechen, was jede Menschheit begangen ist, und das war die Kreuzigung unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus, der zwar den Thron verlassen hat, für uns auf diese Erde herniederkam. Er suchte unser Bestes. Aber wie die Menschheit so war, ablehnend, haben ihn abgelehnt, haben ihn ans Kreuz gebracht. Und es wurde immer wieder betont, dass er auch für mich starb. Und jeder, der hier sitzt, der hat auch diese Überzeugung, dass der liebe Heiland auch für mich starb, für ihn starb und dass auch unsere Sünden ihm haben Schmerzen bereitet. Aber heute möchte ich jetzt über eine andere Botschaft reden. Das ist die Botschaft der Auferstehung. Das ist die Freudensbotschaft. Wenn jene Botschaft war eine traurige, auch die Jünger und alles, sogar die Natur verfinsterte, die Sonne verfinsterte sich und die Natur war in Trauer verhüllt. Aber heute wir sehen, die Sonne scheint so schön hell und es scheint, als ob auch die Natur sich freut, weil der Fürst des Lebens, weil das Felsengrab konnte ihn nicht halten, der Tod konnte ihn nicht halten, obwohl der Seelenfeind triumphierte und dachte, vielleicht wird es ihm doch gelingen, den Erlösungsplan zu vereiteln. Aber es gelang ihm nicht. Und alle Engel freuten sich und alle zu jener Zeit, ich glaube, die es erlebt haben, die mit dem Auferstandenen zusammenkommen waren, in Kontakt kamen mit ihm, ich glaube, das war wahrscheinlich die größte Freude ihres Lebens. Nicht umsonst wird gesagt, dass das Osterfest, also diese Botschaft, dieses Fest, das steht im ersten Reihen von allen Festen. Warum? Apostel Paulus hat auch gesagt, wäre Christus nicht auferstanden, so wäre unser Glaube eitel, so wären wir noch in unseren Sünden, so hilfe auch die Predigt von Christus nicht. Wir wären also wenn wir allein in diesem Leben auf Christus sind, so wären wir die Elendesten unter allen Menschen. Und deshalb, Geschwister, ist, jemand hat sich so ausgesprochen und hat gesagt, wir wissen, dass das Weihnachtsfest ist ein großes Fest, wo der Heiland kam auf diese Erde. Aber wäre kein Oster gewesen, dann hätte das Weihnachtsfest für uns überhaupt keine Bedeutung. Dann wäre der Heiland, unser Erlöser, ein Mensch gewesen wie alle andere. Er wäre gestorben. Wenn er nicht auferstanden wäre, dann hätten wir die Erlösung nicht. Dann wäre der Erlösungsplan nicht vollkommen gewesen. Und somit ist das Osterfest, Geschwister, also das freudigste Fest. Und das ist die Botschaft, die wo verkündigt wurde, zu jener Zeit jenen Menschen, und die wir teilen bis in alle Ewigkeit als eine Freudenbotschaft. Und so möchte ich heute ein wenig über das, über die Auferstehung und über das Leben sprechen. Es stand ein gut gekleideter Mann vor einem Gemälde, vor einem Kreuzigungsgemälde, vor einem Fenster. Und da kam zu ihm ein Junger, und dieser Junge war ganz bedürftig bekleidet, ein verrissenes Hemd hatte er an. Und der Mann wandte sich zu dem Jungen und sprach, weißt du, wer da am Kreuz hängt, wer das ist? Und der Junge mit voller Freude, oh ja, das ist der Heiland. Und dann fährt er fort, schaut den Mann an mit verwunderten Augen und denkt, wie ist er so, also er wundert sich über seine Unkenntnis, über seine Unwissenheit, weil er sich an ihn gewunden hat, dass er, und fragte ihn. Und dann sagt er, und die daneben standen, das sind die römischen Soldaten. Und dann traurig, war er sehr traurig betreten und sagte, und die Frau, die da hier steht und weint, das ist seine Mutter, im Heiland seine Mutter. Und so standen sie. Und dann zuletzt sagt er ganz traurig und sagte so, sie haben ihn getötet. Und nach einer Weile streichelt der Mann liebevoll seine Haare und ging seinen Weg. Und dann steht geschrieben, er war nicht einen halben Häuserblock weitergegangen, obwohl er verschwunden war unter der Menschenmasse. Daher die schrille Stimme des Jungen. Und der Junge bahnte sich Weg durch die Menschenmasse und holte den edlen Herrn ein. Und da er kam, also ganz war er er kam dann und platzte mit seiner Botschaft heraus und sagte, hallo Herr, hallo, sagte er, ich wollte Ihnen nur noch sagen, er ist auferstanden. Und dann steht es geschrieben, der Junge, ohne sein Bewusstsein, hatte er wahrscheinlich die größte Botschaft gebracht, was er je in seinem Leben Menschen mitteilen konnte. Und so ist es auch in Wirklichkeit, Geschwister. Das ist die größte Botschaft. Niemand kann eine größere Botschaft verkündigen wie diese Botschaft, dass Jesus Christus auferstanden ist. Und deshalb sind wir froh und wissen, wie nicht wie alle Götzendiener, die andere Götter anbeten, die tot sind, oder auch Menschen, die wo auch vielleicht Religionsstifter waren, aber sie sind gestorben. Was hilft ein toter Mensch? Was kann er uns helfen? Aber Jesus Christus, weil er lebt, weil er überall und immer gegenwärtig ist, so können wir uns freuen. Wir haben einen lebendigen Gott. Nicht allein das, wir haben einen Vater voller Mitleid, der kennt unsere Schwachheiten. Wäre Christus nicht in das Fleisch gekommen, Geschwister, er konnte mit uns kein so Mitleid haben, wie er es heute hat. Und ich glaube, jeder von uns hat das schon verspürt. Manchmal in der Stunde, wenn wir betrübt sind, wenn uns manchmal auch unsere Niederlagen, unser Versagen manchmal doch hart betritt und wir betrübt sind. Aber wie gut Johannes sagte, blickend auf den Heiland, so uns unser Herz verdammt, so ist er größer denn unser Herz. Er weiß alle Dinge. Er kennt mein und dein Herz, Geschwister. Er kennt uns. Und deshalb kam er auf diese Erde, dass er wollte, als Mensch war er hier, hat alles durchgemacht. Aber doch immer wieder die größte Freude, dass er auferstanden ist. Wäre er nicht auferstanden, dann hätte all sein Leiden, sein Tod. Es steht geschrieben, um unser Sünde willen ist er gestorben, aber um unsere Gerechtigkeit willen ist er auferstanden, um uns gerecht zu machen. Es hätte auch der Tod nichts geholfen. Auch sein Blutvergießen hätte nichts geholfen, wenn er nicht auferstanden wäre. Und deshalb ist das die größte Botschaft, was je gegeben hat. Ich lese uns ein paar Vers aus 1. Korinther, Kapitel 15. Und da steht so, Kapitel 15, Vers 1 bis 4. Ich erinnere euch aber, liebe Brüder, des Evangeliums, das ich euch verkündigt habe, welches ihr auch angenommen habt, in welchem ihr auch steht, durch welches ihr auch selig werdet, welcher Gestalt ich es euch verkündigt habe, so ihr es behalten habt. Es wäre denn, dass ihr es umsonst geglaubt hättet. Denn ich habe euch zuvörderst gegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben sei und dass er auferstanden sei am dritten Tage nach der Schrift. So sehen wir. Also der Apostel Paulus sagt, wenn wir dieses Evangelium, was er ihnen gepredigt hat, also der Gemeinde zu Korinth schreibt er, wenn sie dieses Evangelium, nachdem es festhalten, nachdem auch leben werden, dann, sagt er, dann werden sie die Seligkeit schaffen. Er sagt, ihr steht in ihm und es war sein Wunsch, dass sie in dem auch bleiben sollten. Und er hat gewiss den auferstanden in Christus gepredigt. Auf einem anderen Platz sagt er so, wenn ich nur Christus, den Gekreuzigten, predige. Also das war seine ganze Botschaft. Immer wieder handelte es sich um Christus. Und zwar um den Gekreuzigten und Auferstandenen. Unter allen Botschaften, die je verkündigt wurden, ist die Botschaft der Auferstehung, wie ich schon gesagt habe, also die freudigste und die am meisten uns erfreut und erquickt, weil wir wissen, wir haben einen lebendigen Gott, der uns kennt und der weiß alles, was wir bedürfen. Ich lese in 1. Korinther 15 noch der 12. bis 19. Vers, dasselbe Kapitel. Da sagt der Apostel Paulus, so aber Christus gepredigt wird, dass er sei von den Toten auferstanden. Wie sagen denn etliche unter euch, die Auferstehung der Toten sei nichts? Ist aber die Auferstehung der Toten nichts, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Wir werden aber auch erfunden als falsche Zeugen Gottes, dass wir wieder Gott gezeugt hätten. Er hätte Christum auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, da doch die Toten nicht auferstehen. Denn so die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube eitel, so seid ihr noch in euren Sünden. So sind auch die, so in Christo entschlafen sind, verloren. Und jetzt der 19. Vers. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christum, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Und dann sagt er im 20. Vers, nun aber ist Christus auferstanden von den Toten und der Erstling geworden unter denen, die da schlafen. Also er sagt hier, hoffen wir allein in diesem Leben. Das ist so, wenn auch Christus gekommen wäre und hätte diese Lehre verkündigt, alles das, aber er wäre gestorben und wäre nicht auferstanden. So wäre unsere Hoffnung nur allein in diesem Leben auf ihn. Wir werden ihm nachahmen. Ja, er hat so gewandelt. Aber wir hätten keine Hoffnung des ewigen Lebens. Denn gerade die Kraft der Auferstehung. Wir sehen, Geschwister, jeden Frühling. Wie ist doch die Natur? Alles. Es scheint, als im Winter alles tot war. Die Tierwelt, viele, die schlafen, die sind in einem Schlaf, die sind wie tot, monatelang. Aber im Frühling, dann erfrischt alles. Und so ist auch der Liederdichter, sagt auch so, doch sieh die Ostersonne durchbrach der Wolkenschicht. Ja? Und so sehen wir, und Christus ist dann auferstanden. Und so sehen wir auch, wie die Natur alles lebendig macht und das Leben wieder hervorkommt. So ist es auch durch die Auferstehung, weil er ist, so ist es auch in dem, dass auch er das Leben uns gegeben hat. Und zwar das Leben, das ist die größte Kraft, was je gibt. Es gibt keine größere Kraft. Wir wissen von Atomkräften, wir wissen von Naturkräften, von großen Kräften. Aber man sagt, dass das Leben, das ist die größte Kraft, was es gibt. Und weil Gott uns das Leben geschenkt hat, durch seinen Sohn Jesus Christus, durch die Auferstehung, da haben wir auch die Macht und die Kraft zu überwinden und siegreich zu herrschen über die Sünde, über die Macht der Sünde. Es ist die Sünde, ist die negative Macht, welche die ganze Menschheit auch doch gefangen hielt, bis auf Christus. Aber Christus brach die Ketten, er ist siegreich auferstanden und weil er lebt, hat er uns das Leben geschenkt und wir können auch über die Sünde herrschen, durch die Kraft, die uns er verliehen hat, durch die Auferstehung. Ich habe mal gelesen von dem, irgendwo in Hamburg auf dem Friedhof, sei ein Grab. Und das gehört einer Frau, die war eine reiche Frau, es war schon vor langer Zeit. Und wo sie gestorben war, dann hat sie hinterlassen, dies Grab sollte ewig versiegelt sein, es sollte nie geöffnet werden. Und es wurden große Marmorblöcke und also es wurde so gemacht, also unzerstörbar. Aber was geschah? In den Fugen irgendwo kam ein Samenkorn von einem Baum. Und dieses Samenkorn fing an zu wachsen. Und es entwickelte sich in den Jahren in einen Baum und die Wurzel und der Baum, der zersprengte diese Felsblöcken, dass es auseinanderging. Also sehen wir, welch eine Kraft steht in dem Leben ist. Und so sehen wir also, dass auch ihr, was sie ihr Vermächtnis, was sie hinterlassen hat, sie dachte wohl, es soll bleiben. Aber ein kleines Samenkorn hat es gesprengt, wo es wuchs. Und so wird es verglichen, so ist auch die Kraft, die wir durch Christus empfangen haben. Können wir nicht dankbar sein für diese Macht, für diese Kraft, was er uns geschenkt hat, wenn wir wirklich uns an ihm festhalten? Er sagt das Wort Gottes so, Geschwister. Der Heiland hat gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und das ist in Wirklichkeit so. Wären wir allein auf uns, auf unsere Kraft gestellt, dann könnten wir nicht über die Sünde herrschen. Dann werden wir versagen und unterlegen. Aber nur, weil wir zu ihm kommen. Das Wort Gottes sagt es auch. Unzweideutig sagt es, nicht ihr seid, sondern also des Vaters Kraft, der Geist. Wenn wir ihn haben, dann wird er uns Gnade geben, Kraft geben, dass wir überwinden können. Aber es ist so wichtig, dass wir diese Auferstehung schätzen. Und wenn wir das Heil empfangen haben, dass wir auch darauf bedacht sind, es zu behalten. Nun möchte ich kurz darauf kommen, was das, also die Leiden der Toten und Auferstehung des Heilandes würden in der Heiligen Schrift prophezeit und bestätigt. Wir nehmen zum Beispiel das Zeugnis des Herrn selbst. Der alte Bund. Im Alten Bund wurde die Auferstehung schon zuvor ausgesagt. Und dann das Dritte, die Auferstehung wurde auch verkündigt, auch im Neuen Bund. Also diese drei Punkte im Alten Bund, wenn wir lesen, schon David sagte im Psalm 16, Vers 10, und dort sagt er so, der Vers ist allen sehr bekannt, aber ich lese. Denn du wirst meine Seele nicht im Tode lassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger verwäse. Also im Blick auf Jesus Christus hat er dieses gesagt. Du wirst meine Seele nicht im Tode lassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger verwäse. Und wir lesen auch, weiter ist eine Bibelstelle in Hosea 6, Vers 2. Dort ist auch von der Auferstehung. Sie wird zwar angewandt in einem anderen, bisschen anderen Sinne, aber das ist auch ein Hinweis auf die Auferstehung. Wenn auch der Prophet nicht geglaubt hätte an eine Auferstehung, dann hätte er dieses nicht geschrieben. Und so sehen wir, es wurde im Alten Bund. Um der Zeit willen will ich nicht viele Bibelstelle lesen, aber weiter, das Zeugnis des Herrn selbst. Wir wissen, Geschwister, bei jeder Leidensverkündigung, dreimal hat der Heiland die erste Leidensverkündigung, zweite und dritte. Und jedes Mal hat er mit diesen Worten, hat er seine Leidensverkündigung geendet mit den Worten. Aber am dritten Tage wird er auferstehen. So sehen wir. Vielleicht nicht ganz so wörtlich, wie ich jetzt sage, sagt er, er wird überantwortet werden in der Sünderhände, sie werden ihn töten, aber am dritten Tag wird er auferstehen. Also die Jünger wussten ganz genau, obwohl sie es nicht fassen konnten. Sie konnten es nicht glauben. Wir lesen an vielen Stellen, dass die Jünger, die konnten es einfach nicht fassen. Und auch das, wo die Frauen kamen und haben gesagt, der Herr ist auferstanden, es dachte ihnen als ein Märchen. Sie konnten es nicht begreifen und verstehen. Dann sehen wir bei der Auferweckung des Lazarus. wo auch die Martha zu ihm gesagt, wärest du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Ich sage es mit meinen Worten. Aber was sagte Jesus? Jesus sagte ihr auch, vielleicht lese ich das, das finden wir in Johannes 11. Kapitel. Johannes 11, Vers 22. Vielleicht von 21. Da sprach Martha zu Jesus, wärest du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber ich weiß auch noch, das, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Jesus sprach zu ihr, dein Bruder soll auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß wohl, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am jüngsten Tage. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stirbe. Ganz deutlich hat Jesus ihr gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stirbe. Martha dachte, ja, am jüngsten Tage, das war ihr klar, wird er auferstehen. Aber der Heiland hat hier nicht allein den Schwestern bewiesen, sondern aller Welt hat er bewiesen, dass er die Auferstehung ist und dass er Macht hat. Wenn wir uns erinnern, wo er gesagt hat, wo habt ihr ihn hingelegt? Da sprach sie, Herr, er stinkt schon, er liegt 4 Tage im Grab. Sie konnten es nicht glauben. Aber der Heiland tadelte sie. Und wir sehen, also mit lauter Stimme, er hat gesagt, Vater, ich danke dir, dass du mich immer erhörst. Und dann sprach er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Er hat hier seine Macht bewiesen und hat aller Welt gezeigt, dass er die Auferstehung ist. Und wer an ihn glaubt, der wird leben. Und zwar, der wird das ewige Leben bekommen. Und weiter sehen wir, dass nochmal, wo die Sadduzäer ihm die Frage von der Auferstehung stellten, dass von den 7 Brüdern, die die gleiche Frau gehabt haben. Und was hat der Heiland gesagt? Er hat gesagt, ihr irret und wisset nicht. Also hat er gesagt, was hat Gott zum Abraham gesagt an dem feurigen Busch? Der hat so gesagt, also ich bin der Gott deines Vaters Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und dann hat der Heiland gesagt, also, Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Und damit hat er wieder das ihnen auch gesagt, also es wird eine Auferstehung geben, der Mensch bleibt nicht im ewigen Tod. Ferner sehen wir auch bei anderen, wo die Pharisäer und Schriftgelehrte, wo sie Zeichen gefordert haben, dort hat er auch gesagt, gleich wie Jona 3 Tage in des Walfischbauch war, so wird auch des Menschensohn 3 Tage in dem Schoß der Erde sein. Und dann wird er auferstehen. Das sind alles, Geschwister, die Zeugnisse, was in Wirklichkeit, das ist das, dass eine Auferstehung, das wurde gesagt, das wurde, obwohl die Menschen zu jener Zeit es nicht fassen konnten. Für uns ist es heute kein Rätsel mehr. Für uns ist es so selbstverständlich. Wir haben die Bibel, wir wissen das und wir haben, ich glaube, jeder von uns hat schon oft den lebendigen Gott, den lebendigen Heiland erfahren in seinem Leben. Das glaube ich fest. Und so sehen wir, da ist kein Zweifel. Noch die Auferstehung, die wird ja auch verkündigt, selbst vom Heiland. Da sagt der Heiland so, ich will euch nicht als Weisen zurücklassen, ich komme zu euch. Es ist noch eine kleine Zeit, dann wird mich die Welt nicht mehr sehen. Ihr aber sollt mich sehen, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. Johannes 14, Vers 18 und 19. Also er hat ihnen das deutlich gesagt. Mit dem, dass er gesagt hat, ich lebe Und ihr sollt auch leben. Ihr werdet mich sehen. Die Welt wird mich nicht mehr sehen. Und wir wissen, nach der Auferstehung ist der Heiland nicht mehr allgemein Erscheinen der Menschheit, sondern der ist bloß Erscheinen seinen Jüngern und denen, also die wirklich an ihn glaubten. Das ist jetzt das. Aber was das Zeugnis der Auferstehung? Was ist? Also wir wissen, das leere Grab, das ist eins. Zweitens, die Ordnung im Grabe zeigt auch von dem. Drittens, das Zeugnis der Engel und dann, wo Jesus erschien seinen Jüngern. Das erste, das leere Grab, wir können es nachlesen in all vier Evangelien, wo die Frauen kamen und schauten hinein und wie wir auch gelesen haben, werdet den Stein wegwälzen und so weiter, alle diese Dinge, die waren besorgt, die konnten es nicht fassen. Aber wo sie kamen und sahen, dass der Stein weggewälzt war und das Grab war leer, von einer Seite erschraken sie, von der anderen Seite war es eine Freude. Wo sich Jesus aber der Maria offenbart hat und hat gesagt, geh und sag's meinen Brüdern, meinen Jüngern. Sie konnte es fast nicht fassen. Wo der Heiland, sie dachte, es ist der Gärtner. Und sie sagte, Herr, wo hast du ihn hingelegt? Sag es mir, ich will hingehen und will ihn holen. Und Jesus sagt, Maria. Und da hat sie ihn an der Stimme erkannt. Sie war voller Freude. Was taten die Jünger? Sie glaubten es nicht. Und so sehen wir, sie waren nicht vorbereitet. Geschwister, von einer Seite denken wir so, wie waren denn sie so ungläubig? Aber was wäre mit uns geschehen, wenn heute der Heiland gekommen wäre? Und wenn wir 2.000-3.000 Jahre unsere Vorfahren unterm Gesetz gelebt hätten und wenn dort immer wieder der Ausdruck war, das soll eine Ordnung sein unter euch ewiglich. Ewiglich, was ist das gemeint? Das ist soweit gemeint, es ist nicht gemeint in alle Ewigkeit, sondern ewiglich, das ist so viel, Gott hat ihnen ein Gebot gegeben und dieses Gebot sollten sie halten und nicht mit allerlei Fragen herumkriebeln und denken, kann sich das ändern oder nicht denken. Wenn die Zeit kommt, dann wird es Gott selbst ändern. Und so lesen wir, da die Zeit erfüllt war, in der Zeit, wo Kaiser so und so, also in Rom war, und die Zeit war erfüllt und da kam Jesus. Und nachdem wurde das, was gesagt wurde, dass das Gesetz, die Gebote, dass sie ewiglich untrennt sein sollen, da nahm es ein Ende. Und der Heiland hat, jetzt kam die Evangeliumszeit. Und so sind manche Dinge. Und so können wir sagen, Geschwister, dass die Jünger, auch die, die mit Jesus waren, die waren einfach so geprägt. Es waren ihnen. Wir können sie nicht beschuldigen und sagen. Wir haben auch so gesagt mit der Frau, wären wir an ihrer Stelle gewesen, genauso hätten wir wahrscheinlich auch gehandelt. Heute ist uns leicht zu urteilen, denn wir haben das Zeugnis, wir wissen, dass es alles so war und die ganze Welt feiert zwar die Ostern. Und so sehen wir, Geschwister, also das können wir ihnen nicht verargen. Und so sehen wir, das erste Zeichen ist das leere Grab. Das Grab war leer. Und zwar, Jesus ist auferstanden, auferstanden mit einem verklärten Leib. Sicherlich ist er so, er sagt zu seinen Jüngern, seht, ein Geist hat nicht Fleisch und Blut, hat nicht Knochen, wie ihr seht, an mir. Aber wie es ist, welcherlei Art dieser Leib war, das können wir nicht fassen. Er ist auferstanden, aber er wurde verklärt, er wurde verwandelt in einen anderen Leib. Wie wir, wenn wir es erleben und am jüngsten Tag, wenn wir erleben die Erscheinung, die da leben, die werden auch verwandelt werden nach den Worten des Apostel Paulus und zwar in einem Augenblick. Und das wird niemand fühlen, niemand spüren. Jetzt bin ich in Fleisch und Blut, der nächste Augenblick, dann habe ich einen ganz anderen Körper, einen himmlischen Körper. Und so ist das das Erste. Zweitens, die Ordnung im Grabe. Wir sahen, wo die zwei Jünger kamen, Johannes und Petrus, die kamen zum Grab. Johannes ging nicht hinein, er schaute bloß hinein. Er sah das Leinentuch, in welchen Christus eingewickelt war, liegen beiseite. Und dann steht's, und das Leinentuch, welches um sein Haupt gewickelt war, das war zusammengewickelt und lag besonders auf einer anderen Seite. Wenn eigentlich die Theorie aufgestellt werden sollte, dass seine Jünger kamen, wie wir gelesen haben, wie die Schriftgelehrten, also die Ältesten, ja, sagt, seine Jünger kamen und stahlen ihn. Wäre sowas geschehen, dass man Christus gestohlen hätte, sicherlich hätten sie den Leib gleich mit allen, mit den Tüchern, mit allem, mit und hätten ihn fort. Dann wären die Tücher nicht liegen geblieben. Und zweitens, sollten sie die Tücher, dann hätten sie es zusammengewickelt, vielleicht auf einen Haufen. Aber so sehen wir also und so schreiben auch, dass diese Ordnung, dass das Schweißtuch vom Kopf besonders lag, das zeigt, dass hier etwas geschehen ist, was nicht ein Raub war oder sonst etwas, ein Eingreifen der Menschen, wo sie vielleicht den Eulen getan hatten. Das ist das zweite Zeugnis, dass Christus auferstanden ist. Drittens, gehen wir weiter. Das Zeugnis der Engel. Was haben die Engel gesagt zu den Weibern? Was haben sie gesagt? Und zwar alle Evangelisten verkündigen dasselbe. Ja, einer berichtet ein Engel, der andere berichtet von zwei, aber das spielt keine Rolle. Wir wissen, wir sind auch verschieden, einer erzählt so, der andere erzählt so. Jemand hat einen, oder wo er es weiter erzählt hat, hat er vielleicht gesagt, der Engel. Und so berichtet einer von einem Engel, der andere von zwei Engeln. Aber wie es auch war, die haben immer das Gleiche gesagt. Sucht ihr den Toten bei den Lebendigen? Bei den Lebenden, sagt er, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Erinnert euch, wie er euch gesagt hat, wo er noch lebte, wo er noch unter euch war. Und er hat euch bestellt, dass die Jünger sollen gehen nach Galiläa und dort werden sie ihn sehen. Und so sehen wir, also das Zeugnis der Engel war eindeutig. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Kommt, seht die Städte, wo er gelegen hat. Ich rede mit meinen Worten. Aber so steht es geschrieben, dass die Engel haben so gesagt. Das war das Zeugnis der Engel. Weiter, wenn wir jetzt lesen, dass der Heiland, nachdem er auferstanden ist, ist er erschienen seinen Jüngern. Und wir lesen zum Beispiel in 1. Korinther 15, in demselben Kapitel, ab Vers 5 bis 8. Vielleicht vom 4. Und dass er begraben sei und dass er auferstanden sei am dritten Tage nach der Schrift. Und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr, den 500 Brüdern auf einmal, deren noch viele leben, etliche aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Am letzten, nach allen, ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Das ist das Zeugnis der Lebenden, die noch, der Apostel Paulus sagt, etliche sind gestorben, viele leben noch. Wir wissen, die Emmausjünger kamen mit dieser frohen Botschaft zu den Elfen. Und wir wissen auch andere, die Frauen, die ihn gesehen haben, alles das bezeigt, also die haben das bezeigt. Und das letzte überzeugende Zeugnis ist noch das, dass die Schriftgelehrten schwiegen. Obwohl die kamen, die Wächter, die kamen und die verkündigten ihnen und sagten, dass er auferstanden ist. Und sie gaben ihnen Geld und sagten, Schweiz sagt es nicht, wenn es vor den Landpfleger kommt, wir werden ihn beschwichtigen. Gaben ihnen genug Geld. Hätte seine Jünger ihn gestohlen oder wäre sonst etwas passiert, glaubt ihr nicht, dass die Schriftgelehrten hätten das größte Geschrei gemacht und hätten das überall verbreitet. Aber gerade dies ihr Schweigen, das bezeigt, dass sie waren vollkommen überzeugt und sie schwiegen diese Tat. Und haben nichts gesagt. Sie schwiegen über diese Tat. Und das ist auch ein Zeugnis, dass er wirklich auferstanden ist. Und so sehen wir also, diese Zeugnisse alle bezeugen von dem, dass unser Heiland auferstanden ist und lebt. Und jetzt kurz, was haben wir in der Auferstehung? Welch ein Vorteil? Was hat die Auferstehung uns mitgebracht? Ich habe schon manches erwähnt. Aber ich möchte über das sprechen. Es gibt eine Auferstehung, eine allgemeine Auferstehung der Toten am jüngsten Tage. Aber es gibt noch eine Auferstehung. Und zwar in Offenbarung 20 lesen wir. Offenbarung 20. Vers 6. Selig ist der und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über solche hat der andere Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Was ist das für eine Auferstehung? Wenn es hier redet, das Wort Gottes spricht von einer ersten Auferstehung und von einer allgemeinen Auferstehung. Also viele verdrehen das. Also die, wo auf ein 1000-jähriges Reich warten, die warten auch auf eine erste Auferstehung und die verdrehen diese Schrift nach ihrem und möchten sie so anwenden, als gäbe es zwei buchstäbliche Auferstehungen. Aber wir wissen, diese erste Auferstehung, das ist die geistliche Auferstehung. Wir wissen, der Apostel beteuert auch und sagt, das Wort Gottes sagt uns, wir waren alle tot in Sünden. Im Epheserbrief können wir das nachlesen. Wir waren alle tot. Wir waren alle unter der Sünde und waren tot, von Gott getrennt. Aber durch diese Auferstehung, das heißt, weil Gott hat uns gerufen zu sich und wir haben den Ruf angenommen, wir kamen zu ihm, wir baten ihn, er vergab uns unsere Sünden. Das ist die Auferstehung vom Sündentod zum Leben. Und somit haben wir durch unsere Bekehrung, haben wir also die erste Auferstehung, das heißt vom geistlichen Tod. Denn alle Menschen, die in der Sünde leben, die sind tot. Die sind tot in Sünden, geistlich tot. Und die Erlösung, das ist die erste Auferstehung. Und deshalb sagt auch, dass selig sind die, die teilhaben an der ersten Auferstehung, an denen wird der andere oder der zweite Tod keine Macht haben. Und deshalb, Geschwister, wir sind dem Heiland dankbar, dass er uns hat das möglich gemacht, durch seine Auferstehung, dass wir auch, und hat uns zu sich gerufen. Das Wort Gottes sagt so, der Heiland hat selber gesagt, also niemand kommt zum Sohn, es ziehe ihn denn der Vater. Also das ist durch den Geist, mahnt Gott uns, der zieht uns zu sich. Und zwar redet Gott zu allen Menschen. An jenem Tage, am jüngsten Tage, kann sich niemand entschuldigen. Ich wusste es nicht, ich hörte es nicht. Der Apostel Paulus sagt auch, schon die Natur zeigt, dass ein Gott ist. Und wer diese Natur, diese Wunder, das alles sieht und dennoch sein Herz verhärtet oder von der anderen Seite, die Vernunft zeigt doch uns auch, wenn viele, es ist ein ganzer kleiner Teil von der Menschheit, die Christus als ihren persönlichen Erlöser annehmen. Viele sind Gizedener, viele sind, hoffen auf Menschen, die wo einmal gelebt haben. Und so sehen wir, es gibt verschiedene Religionen und verschiedene Glauben. Aber keiner kann sich an jenem Tag entschuldigen. Wenn wir gesagt haben, die Natur, und dann das Zweite, die Vernunft. Die Vernunft muss doch jedem vernünftigen Wesen zeigen, dass man kann nicht ein toter Gegenstand, kann einem lebenden Gegenstand nicht helfen. Wie kann ein Stein helfen? Oder irgendein wildes Tier? Vor solchen Dingen, vor denen den Menschen graute und sie Furcht hatten, die hat man wollen beschwichtigen und hat diese als Gitter anerkannt. Das geht gegen die Vernunft. Und deshalb sehen wir, Geschwister, also wie können wir dankbar sein, dass der Vater uns gezogen hat, dass er zu uns geredet hat. Ich bin dankbar von ganzem Herzen für meine Eltern, die mich christlich erzogen haben, obwohl die Bekehrung hat später stattgefunden. Aber dennoch, das, was in das Herz hinein gepflanzt war, das hatte einmal doch Samen gebracht, das hatte einmal Frucht gebracht. Und so möchte ich allen zurufen, lasst euch nicht verdrießen, wenn man vielleicht oftmals, es kann sein, dass in Familien können auch Kinder sein, die es ablehnen, aber lasst euch nicht verdrießen. Es wird nie verloren sein. Es kam einmal eine Frau zu einem Prediger, eine Schwester, und sie bat ihn und sagte, bete für meinen Sohn. Der ist in der Welt und er hat dem Heiland den Rücken gekehrt. Er will nichts wissen. Alle Tränen, alles Weinen, alles Gebet scheint vergebens. Und dann hat der Prediger sie angeschaut und hat gesagt, ich glaube nicht, dass Gott solch ein Gebet, wenn es ausdauernd ist und wenn sie am Gebet anhält, dass Gott dieses Gebet nicht erhört und ihren Sohn fallen lässt, sondern er wird ihm nachgehen. So geschehe es auch später. Wir haben viele solche Zeugnisse. Und deshalb, Geschwister, wissen wir, wenn der Heiland gesagt hat, es ziehen denn der Vater, wie können wir dankbar sein, dass wir einen lebendigen Gott haben, der uns kennt, der Weg und Mittel weiß. Wie oft stehen wir vor einem Problem und denken, kann das sich mal ändern? Kann das sein, dass es so geht? Aber, Geschwister, wir wissen, was bei Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich, weil er lebendig ist. Und weil wir einen Vater haben, nicht allein einen Herr, nicht allein einen Herrscher, nicht allein einen Gebieter, nicht allein einen Richter, der uns an jenem Tag richten wird, sondern einen liebevollen Vater, der uns kennt, der uns weiß, der weiß unsere Schwachheiten. Und der auch weiß unser tiefstes Sehnen, unser Verlangen. Es ist nicht allein, dass ich will selig werden. Ich wünschte der ganzen Welt, dass alle Menschen mich den Christus erkennen, wie viel mehr meinen eigenen Kindern. Ich glaube, jedes Elternpaar, die beten für ihre Kinder, in der Hoffnung, dass der auferstandene Heiland, dass er sich ihrer annehmen wird. Er ist deshalb aus dem Grab, deshalb ist er ans Kreuz gegangen, aber deshalb ist er auch auferstanden, dass jede, die an ihn glauben, nicht verloren, sondern selig werden. Und wir sehen, dass wenn wir wirklich anhaltend sind im Gebet, er wird unser Gebet erhören. Denn es kann nicht sein, wenn ein Kind ruft zu seinen Eltern und wenn das Kind unartig ist und manchmal die Eltern betrübt, aber weil es immer wieder weint und ruft, die Eltern werden sich erbarmen. Die werden endlich kommen und sagen, mein Kind, was fehlt dir, was ist? Ja, so und so. Ach, wenn du artig bist, dann wirst du es bekommen. Und das Vaterherz, das Mutterherz, es wird unbedingt erweicht. Und was hat der Heiland gesagt? Im Alten Bund, im Prophet, steht diese Bibelstelle. Und kann eine Mutter ihres Sohnes vergessen? Das ist doch unmöglich. Und sollte sie es vergessen. Aber Gott will uns nicht vergessen. Er will uns helfen. Und Geschwister, die erste Frage ist der Wert der Seele. Wenn das unsere Seelenbitte ist, wenn das unser Verlangen ist und wir heben unsere Hände auf zu unserem erhöhten Heiland, zu dem Auferstandenen, dann wird er uns diese Bitte auch gewähren und geben. Somit haben wir jetzt betrachtet, es gibt zwei Auferstehungen, also eine die allgemeine und eine ist diese, die man nennt die erste Auferstehung. Und wir lesen auch in Offenbarung im zweiten Kapitel von dem, was das bestätigt, wo der Heiland hatte in den Sinn schreiben. Kapitel 2. Vers 11, Offenbarung Kapitel 2, Vers. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem anderen Tod. Das ist der ewige Tod. Das ist der Tod, in den der Mensch gestürzt wird, wenn er die Gnade Gottes nicht annimmt. Wir haben gehört, wo wir waren auf dem Gottesdienst dort in Ebingen. Und da wurde so gesagt: Der Mensch wird nicht verdammt, weil er ein Sünder ist, weil er Sünde getan hat. Er geht nicht verloren um deswillen, weil er viel gesündigt hat oder wenig gesündigt hat. Er geht einzig und allein verloren, weil er die Gnade Gottes verachtet hat und hat das Angebot Gottes nicht angenommen. Christus kam, er hat sich geopfert, er ist auferstanden und jetzt steht er da mit ausgebreiteten Händen. Zwar schreibt jemand so, wenn wir das Kreuz beschauen auf Golgatha, wie er dort hängt mit ausgebreiteten Händen, als ob er wollte die ganze Welt umfassen mit seinem blutüberströmten Leib und mit seinen durchbohrten Händen. Das Haupt geneigt. Aber, sagt er, und so hing unser Heiland dort. Und wer diese Gnade verachtet, wer dies nicht annimmt, der wird verloren gehen. Über den wird der andere Tod seine Macht ausüben. Wer aber das annimmt, der über den hat, sagt er, wer Ohren hat, der höre, ja, was der Geist in meinen sagt. Und sagt er dann, wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem anderen Tode, das heißt von dem ewigen Tode an jenem Tage. Und so bitte ich auch und wünsche jedem, ist jemand hier, ist jemand, der vielleicht durch das noch nicht, in dessen Herz noch nicht Oster geworden ist, in dessen Herz, der noch nicht die Auferstehung, die erste erlebt hat, möge er sich wenden zu dem liebevollen Heiland, möge er daran denken, dass der Heiland genau für ihn, lasst uns so denken, als ob er nur persönlich für mich gekommen war. Und wenn ich jetzt vor dem stehe, der sein Leben geopfert hat für mich, dann wird es für mich wirklich unendlich groß. Wenn ich es verteile auf die ganze Menschheit, dann denke ich, naja, ich bin ein Steiblein. Aber wenn wir jeder persönlich betrachten, für mich kam er, nur für mich allein, dann sehen wir die ganze Größe. Wäre ich bereit, mein Bestes, wenn ich eine gute Arbeit hätte, einen guten Stand hätte, reich wäre und vielleicht alle Bequemlichkeit hätte und jemand würde mich rufen, das alles zu verlassen und kommen und ihm aus der Not zu helfen und zwar bei ihm bleiben. Wer würde sich entscheiden? Lasst uns dieses Bild vor Augen haben und lasst uns betrachten, dass Christus für mich persönlich kam. Alle andere nicht in Acht nehmen. Dann wird uns erst groß die Tat, was er für mich getan hat. Und wer dann so steht und diese Gnade verachtet, der kann sicher sein, wie der Heiland gesagt hat, wer Ohren hat, der höre. Wer das nicht annimmt, an dem wird der andere Tod auch einmal Macht haben. Aber heute steht der Heiland da mit geöffneten, mit ausgebreiteten Händen und erwartet. Und jetzt möchte ich noch ein Zitat lesen vom Luther, wie er gesagt hat. Also, das ist so, Luther sagte einmal, wenn Luther zuweilen traurig und niedergeschlagen war, pflegte er sich stets mit dem Wort vivit, oder vivit, wie spricht man es recht aus? V. Vivit, ja? Das heißt, er lebt zu Dresden und daran zu ergetzen. Er schrieb es oft mit Kreide auf den Tisch. Ja, zuweilen schrieb er an alle Tieren und Wände, vivit, vivit. Als man ihn fragte, was er damit sagen wolle, gab er zur Antwort, Jesus lebt und wenn er nicht lebte, möchte auch ich keine Stunde mehr länger leben. Allein weil er lebt, so werden wir auch mit ihm leben, wie er denn gesagt hat, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und dann sagt sie, Jesus lebt, mit dem auch ich, Tod, wo sind nun deine Schrecken? Jesus lebt und wird auch mich von den Toten auferwecken. Er verklärt mich in sein Licht, dies ist meine Zuversicht. Haben wir uns auch verklären lassen? Ich glaube doch ja. Aber wen soll denn solche sein, die noch nicht sich verklären ließen? Dann werde ich auch einem jeden raten. Nehmet das Angebot Gottes an, denn Jesus steht da und er will. Ein Liederdichter sagte so, ohne dich, was wäre mein Leben? oh, wie traurig wäre mein Lauf. Aber wem du Licht gegeben, ging die Lebenssonne auf. Gott sei Dank, ich glaube, in unseren aller Herzen, ob vielleicht jemand ist, wo nicht, aber ich glaube, dass die Lebenssonne aufgegangen ist und wir haben die Auferstehung erlebt und können sicher sein, wenn der Herr wird heute kommen, werden wir mit Freuden ihm entgegenkommen. Gott schenke es uns allen aus Gnaden. Amen.